ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Ich bin Stefan Niemann und melde mich wie gewohnt aus Hamburg. Heute ist Freitag, der 10. Oktober. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Ja, und Stefan, lass uns heute erstmal nach Israel gucken, nach Tel Aviv, und zwar auf den Platz, der inzwischen der Platz der Geiseln heißt. Dort gibt es einen älteren Mann mit einem langen weißen Bart, ist sehr prägnant, und seit fast 2 Jahren kommt er jeden Tag auf diesen Platz, von morgens 10 bis abends um 10. Der Mann heißt Dani Miran und sein Sohn Omri ist am 7. Oktober vor 2 Jahren von der Hamas aus seinem Kibbutz in den Gazastreifen entführt worden. Der Vater hofft nun, dass sein Sohn zu den 20 Geiseln gehört, die noch am Leben sind. Und eine Kollegin vom ZDF hat an diesem Donnerstag mit Dani Miran gesprochen, also mit dem Vater. Und zwar darüber, dass sein langes Warten auf seinen Sohn vielleicht, hoffentlich, bald ein Ende hat.
Ich fühle mich wie im Himmel. Beflügelt. Das ist so unglaublich, das Ganze.
Mir ist Dani Miran an diesem Donnerstagabend das erste Mal aufgefallen und ich habe dann einige Artikel über den 80-Jährigen gelesen und im Netz gefunden, auch von der Zeit. Und dort sagt Dani Miran über die vergangenen 2 Jahre ohne seinen Sohn: Ich gehe mit ihm schlafen, ich wache mit ihm auf, ich träume von ihm. Wie jetzt Dani Miran diese lange Zeit des Wartens ertragen hat, diese mehr als 2 Jahre Tag und Nacht, das kann ich mir kaum vorstellen, das weiß ich natürlich nicht. Aber offenbar hilft es ihm, Zeit auf dem Platz der Geiseln zu verbringen, dort mit Menschen über seinen Sohn Omri zu sprechen. Und der Kollegin vom ZDF hat Dani Miran erzählt, wie er sich das Wiedersehen mit seinem Sohn vorstellt.
Wenn ich ihn sehe, weiß ich nicht, was mit mir passieren wird. Ich bin sicher, ich werde gerührt sein und weinen. Und wenn ich sprechen kann, werde ich ihm sagen, dass ich ihn vermisst habe und dass ich ihn liebe.
Die Hoffnung nicht nur von Dani Miran ist groß, auch die der anderen Angehörigen der Geiseln. Und auch die Hoffnung ist groß bei den vielen Menschen im Gazastreifen. Dort natürlich die Hoffnung, dass der Krieg bald vorbei ist. Der das jetzt alles angestoßen hat, der das Abkommen zwischen der Hamas und der israelischen Regierung mit höchstem Druck erreicht hat, das ist Donald Trump. Also der Mann, über den wir an dieser Stelle schon sehr viel Kritisches gesagt haben. Und jetzt muss man einfach mal sehen, wie belastbar das Abkommen ist, das Trump jetzt erzwungen hat. Aber dass es überhaupt dazu gekommen ist, das ist ganz klar das Verdienst von US-Präsident Donald Trump. Und Stefan, wenn wir darauf gucken, was hat aus deiner Sicht denn den Ausschlag gegeben, dass die Verhandlungen jetzt über eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen von, sagen wir mal, Erfolg gekrönt waren, zumindest zu diesem Moment?
Ja, so sieht es aus. Und für so einen Durchbruch muss natürlich alles zusammenkommen. Eine historische Gelegenheit, die Amerikaner würden sagen, ein Window of Opportunity. Und dann Akteure, die nicht zaudern, sondern in diesem Moment maximalen Druck ausüben. Du hast es erwähnt, wenn nötig auch ruppig und rücksichtslos. Donald Trump bringt diesen unbedingten Willen und die Durchsetzungsfähigkeit mit, im Gegensatz aus meiner Sicht zu seinem Vorgänger Joe Biden. Und Ausgangspunkt war wohl die Erkenntnis, dass die Hamas militärisch am Ende ist und dass Israel bei einer Fortsetzung des Krieges international nur weiter an Unterstützung verlieren und ziemlich isoliert dastehen könnte. Nachdem Trump Netanyahu in Gaza trotz der vielen zivilen Opfer ja monatelang gewähren ließ, hat er also nun doch noch Halt, Stopp gerufen. Und dann sehe ich noch einen K&K-Faktor. Ich meine die Rolle von Kushner und die von Katar. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner sollte, du erinnerst dich vielleicht schon, während der ersten Amtszeit für Frieden im Nahen Osten sorgen. Und seine geschäftlichen und persönlichen Verbindungen in die Golfstaaten haben nun die Vermittlung vorangetrieben, sagen viele. Aber mehr noch seine Nähe zu Netanyahu, mit dem Jareds Vater, ein Immobilienmagnat, seit Jahrzehnten eng befreundet ist. In den 90ern hat Netanyahu bei einem USA-Besuch sogar mal in Jareds Jugendzimmer übernachtet, berichtet die New York Times. Der Schüler musste in den Keller ausweichen.
Ja, ich finde das interessant, dass Jared Kushner da jetzt wieder aktiv wird, ne? Also, weil den haben wir jetzt ja in dieser Amtszeit von Donald Trump noch gar nicht gesehen, war sehr aktiv, wie du gesagt hast, in der ersten Amtszeit. Und ich wusste das nicht, dass die Kushners da so eine Verbindung haben.
Und so ist Kushner eben jetzt wieder aufgetaucht zum entscheidenden Zeitpunkt. Und er bescherte seinem Schwiegervater also die engsten Beziehungen zum israelischen Premier und nutzte exzellente Kontakte auch zu den Al-Thanis, der Herrscherfamilie von Katar, über die Trump so auch entscheidenden Druck auf die Hamas aufbauen konnte. Connected also in beide Richtungen. Und dass der US-Präsident mit aller Macht als Friedensstifter für den Nahen Osten in die Geschichte eingehen will, das, Anna, hat auch nicht geschadet.
Ja, ich bin mir ja bei dem Punkt nicht sicher, ob das vielleicht der Hauptpunkt ist, der Hauptgrund für Donald Trump, warum er sich da so hinterklemmt. Also ich habe den Eindruck, er macht das, weil ihm noch der Friedensnobelpreis in seinem goldenen Oval Office fehlt. Aber dieses Jahr ist er leer ausgegangen. Die Auszeichnung geht ja an die venezolanische Politikerin Maria Corina Machado für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte ihrer Landsleute. Und die Frage ist jetzt, ne, wie geht das da mit Trump weiter? Und mein Kollege Markus Preis hier aus dem ARD Hauptstadtstudio, der hatte am Donnerstagabend die Gelegenheit, mit dem Bundeskanzler, mit Friedrich Merz zu sprechen und hat ihn auch gefragt, ob der US-Präsident Donald Trump nicht doch jetzt schon den Friedensnobelpreis verdient hätte. Und das ist die Antwort von Friedrich Merz.
Die Frage steht nicht an und ich würde Donald Trump auch einladen, das, was er jetzt erfolgreich, möglicherweise erfolgreich in Israel gemacht hat, mit uns zusammen auch gemeinsam erfolgreich in der Ukraine hinzubekommen. Wenn er das hinbekommt, dann hat er wirklich große Verdienste.
Und damit, Stefan, sind wir bei unserem Thema hier bei Streitkräfte und Strategien, dem russischen Krieg gegen die Ukraine. In dieser Folge geht es außerdem um das allgegenwärtige Thema Drohnen. Das bespreche ich mit dem Sicherheitsexperten Christian Mölling. Er hat zusammen mit Claudia Major einen Artikel geschrieben mit der Überschrift "Stoppt den Hype um Drohnen". Dazu gleich mehr. Vorher guckst du mit uns auf die Lage in der Ukraine.
Ja, dort können die Menschen nicht auf einen Waffenstillstand oder gar Frieden hoffen. Im Gegenteil, Anna, Russlands Angriffe gehen erbarmungslos weiter, auch auf die Zivilbevölkerung. So haben Drohnen und Gleitbomben in der nordöstlichen Grenzregion Sumy ländliche Gemeinden getroffen. Der Gouverneur meldet von dort, in der Nacht zum 8. Oktober habe es 3 Tote und 2 Verletzte gegeben. Die Flugabwehr sei von der großen Zahl angreifender Drohnen überfordert gewesen. Auch in den Regionen Cherson und Donetsk wurden in den vergangenen Tagen Menschen durch russischen Beschuss getötet. In Odessa gab es Verletzte bei Einschlägen im Hafengebiet. Vor dem nahen Winter, so unser Eindruck, scheint Russland systematisch zu wiederholen, was bereits vor einem Jahr zu beobachten war: vermehrte Angriffe auf Kraftwerke, auf Gasstationen und andere Energieinfrastruktur, etwa in den Regionen Tschernihiw und Dnipropetrovsk. Nach Angaben von Präsident Wladimir Selenskyj habe Russland mit Drohnen und Raketen gezielt den ukrainischen Energiesektor beschossen. In 9 Regionen gäbe es Stromausfälle. Auch die Hauptstadt war betroffen, wie Wassili Golod ganz aktuell aus Kiew berichtet, dem er eben folgende Sprachnachricht geschickt hat.
Hi Stefan. So wie viele andere Menschen in der Ukraine habe auch ich heute Nacht auf dem Boden im Flur verbracht. Ich habe das Brummen der Kampfdrohnen gehört und auch sehr laute Explosionen. Russland hat laut ukrainischer Luftwaffe mit insgesamt 465 Kampfdrohnen und mit 32 Raketen angegriffen. Was das Ziel war, das habe ich dann direkt gemerkt, als ich duschen wollte. Es kam nämlich kein Wasser aus der Leitung. Und so ging es Millionen Menschen in verschiedenen Teilen des Landes. Andere blieben ohne Strom. Russland versucht also mal wieder vor dem Winter den Menschen in der Ukraine das zu nehmen, was sie als Grundlage zum Leben brauchen. Menschen bei sinkenden Temperaturen die Energie zu entziehen, komme einem Völkermord gleich. Das schreibt der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha. Er schreibt auch: Russland ist schlimmer als die Hamas. Selbst die Hamas hat einem Waffenstillstand und Friedensbemühungen zugestimmt. Aus dieser Zuspitzung spricht vor allem der verzweifelte Versuch, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit zurückzugewinnen. Denn gerade weil Russland das alles schon seit Jahren macht, haben sich diese Nachrichten im Westen abgenutzt. Aber sie zeigen, die Ukraine ist dringend auf mehr Flugabwehrsysteme angewiesen, um die eigene Infrastruktur und die eigene Bevölkerung vor Russland zu schützen.
So viel von Wassili. Das Energieministerium in Kiew ruft die Bevölkerung erneut auf, verantwortungsvoll mit dem Stromverbrauch umzugehen, um Druck vom Netz zu nehmen, vermutlich. Bereits im vergangenen Jahr waren ja Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer während etlicher Winterwochen ohne Strom. So wollen die Angreifer die Moral der Bevölkerung untergraben. Zum kompletten Bild gehört aber, Anna, dass auch die Ukraine vermehrt Energieinfrastruktur angreift, vor allem Raffinerien und große Treibstofflager, ob in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine oder tief im russischen Hinterland. Kai hatte hier ja jüngst berichtet, dass auf der besetzten Krim und in manchen Regionen Russlands bereits das Benzin rationiert wird. Putins treuer Vasall Lukaschenko scheint einzuspringen. Treibstoffexporte auf dem Schienenweg von Belarus nach Russland sollen sich im September vervierfacht haben, berichten ukrainische Medien.
Ja, das ist schon ein Ding, wie erfolgreich die Ukrainer da sind im Beschießen von russischen Gasanlagen, Mineralölanlagen. Also da muss ich sagen, inzwischen heißt es doch, dass um die 20% der Kapazitäten in Russland getroffen wurden. Und du siehst ja auch diese Bilder auf Social Media, die langen Schlangen vor russischen Tankstellen.
Und die Rauchsäulen über Treibstofflagern. Genau.
Und dann, Stefan, dann lass uns doch jetzt mal gucken, wie entwickelt sich die militärische Lage an der Front in der Ukraine?
Donetsk bleibt die am heftigsten umkämpfte Region, vor allem rund um die strategisch bedeutsame ostukrainische Stadt Pokrovsk, aber auch im Raum Doboropilja. Da erleiden die russischen Angreifer derzeit besonders hohe Verluste, hören wir. Seit Beginn einer Gegenoffensive, bei der es den Ukrainern wohl gelungen ist, die vorderen russischen Truppenteile der Russen zu isolieren und aufzureiben, hätten die Angreifer mehr als 12.000 Mann verloren. Gemeint sind, ich habe das nochmal nachgeschaut, Gefallene und Verwundete und in Gefangenschaft geratene, so der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Kreml betont gleichzeitig auffällig, wie ich finde, wie stetig man Gebiete in der Ukraine erobere. Vielleicht deutet das darauf hin, Anna, dass Wladimir Putin die hohen russischen Verluste gegenüber der eigenen Bevölkerung zunehmend rechtfertigen muss.
Ja, vielen Dank, Stefan. Und ich freue mich jetzt hier im Studio mal wieder zusammen mit Christian Mölling zu sitzen. Er ist Senior Advisor beim European Policy Center und wir verabreden uns ja regelmäßig, um genauer auf das große Thema Rüstung zu gucken. Und jetzt wollen wir über einen Bereich sprechen, bei dem es gerade sehr vielen Leuten mulmig zugeht. Sie haben ein mulmiges Gefühl. Es geht um Drohnen. Drohnen für die Bundeswehr, für die NATO. Und Christian Mölling hat genau zu diesem Thema gemeinsam mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major einen Artikel für den Spiegel geschrieben mit der Überschrift "Stoppt den Hype um Drohnen". Herzlich willkommen hier im ARD Hauptstadtstudio,
Christian. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Stoppt den Hype um Drohnen. Das ist eine interessante Überschrift eures Artikels. Dazu kommen wir gleich. Wir können aber nicht hier zusammensitzen und nicht über die Drohnensichtungen in Deutschland sprechen in den vergangenen Tagen. Also über den Münchner Flughafen oder in Schleswig-Holstein oder auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und bislang ist ja hier in Deutschland noch keine der Drohnen gefunden worden, die gesehen wurden, auch unter anderem von Bundespolizisten. Also man weiß gar nicht genau, woher die Drohnen stammen. Und umso interessanter fand ich, was der Regierungssprecher von Kanzler Merz, Stefan Cornelius, an diesem Mittwoch gesagt hat.
Die deutschen Sicherheitsbehörden haben auch Erkenntnisse, dass diese russischen Drohnen und Destabilisierungsmaßnahmen auch über dem deutschen Luftraum stattfinden.
Christian, überrascht es dich, dass der Sprecher von Kanzler Merz doch recht klar feststellt, dass auch Russland hinter diesen Drohnenüberflügen stecken könnte?
Nee, eigentlich nicht. Also man hätte sich vielleicht diese Klarheit schon früher gewünscht. Ich glaube, das ist auch so ein Teil des Neusortierens. Wie viel von geheimdienstlichen Erkenntnissen gibt man preis oder auch nicht? Andere Länder sind ja sehr viel entspannter oder offensiver damit zu sagen, was sie schon wissen, was sie nicht wissen. Die geben auch nicht alles preis, aber ich finde, das ist wichtig, das zu machen, weil es natürlich ein Teil der Argumentation ist und auch ein Teil der Strategie Russlands ist, immer die sogenannte Deniability, also die Frage, ja, wem gehört es denn jetzt eigentlich, nicht beantworten zu können, weil dann teilweise, glaube ich, auch falscherweise daraus abgeleitet wird, dann dürfte man gegen diese Drohnen nichts machen. Das ist schon mal falsch. Es gibt Bereiche, in denen haben Drohnen nichts zu suchen und dann darf man dagegen auch immer was machen, egal wem die eigentlich gehören.
Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ein Zitat des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul ein. Der hat jetzt am vergangenen Wochenende gesagt, ich bin sicher, also ne, Herbert Reul, ich bin sicher, nicht jede Drohne steuert der Kreml, aber jede einzelne spielt Putin in die Karten. Was hältst du davon? Weil ich fand, weißt du, das war so, das ist genauso in a nutshell, was da gerade mit den Drohnensichtungen an Verunsicherung bei uns passiert.
Das ist sehr clever gemacht, weil es, glaube ich, ein Problem anspricht, dass wir auch einen Hype sozusagen gerade haben um die Drohnenbedrohung über Deutschland. Jetzt ist auf einmal alles Drohne, während wir ja ganz viele andere Elemente von hybriden Angriffen haben. Aber darauf kapriziert sich alles. Und damit natürlich auch das Risiko in der Kommunikation, dass jetzt irgendwann rauskommt, okay, die Drohne war halt von XY, das war wirklich ein Hobbyflieger. Und dann fällt das auf einmal alles in sich zusammen, dieser ganze Hype. Und es gibt eine große Verunsicherung. Haben wir jetzt es falsch gemacht? Haben wir den armen Russen jetzt wieder zu viel sozusagen reininterpretiert oder sowas? Und das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Denn aus russischer Sicht würde ich genau das jetzt versuchen. Ich würde versuchen, einen Fall zu kreieren, in dem die Drohnen von jemandem ganz anderes kommen. Am besten sogar von den Ukrainern. Und im Grunde genommen das ganze Narrativ in sich zusammenfällt. Das ist halt immer das Risiko der Übertreibung und der Bewertung nur noch in eine Richtung.
Es war ganz klar zu sehen jetzt in den vergangenen Tagen die Bemühungen von deutschen Bundespolitikern, zum Beispiel auch von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, Aktivität zu zeigen und zu zeigen, wir wollen zusehen, dass wir diese Sache in den Griff bekommen. Und er hat jetzt an diesem Mittwoch angekündigt, dass er eine besondere Drohnenabwehreinheit aufbauen möchte mit rund 350 Bundespolizisten. Ist das deiner Ansicht nach ein richtiger Weg, um dieses Thema Drohnen hier im Inland in den Griff zu bekommen?
Nein, ist es nicht. Es ist relativ einfach. Die Bundespolizei, denn dafür ist der Innenminister zuständig, die kann er sozusagen ausstatten und auch sozusagen sagen, was sie machen sollen. Die ist zuständig für Bahnhöfe, Flughäfen und für Bundesgebäude und Bundesorgane. Die sind flächenmäßig jetzt wahrscheinlich irgendwie unter 1 Promille. Die sind natürlich ganz wichtig, weil sie neuralgische Teile unserer kritischen Infrastruktur sind. Aber der Punkt, den der Innenminister nur sehr verschwurbelt angesprochen hat, ist, sobald die Drohne nicht mehr über dem Luftraum des Bundestages ist, sondern auf der Straße, ne, auf der Dorotheenstraße hier, ist im Grunde genommen die Berliner Polizei zuständig. So, und muss ich jetzt als erstes feststellen, in wessen Luftraum sie gerade noch war, wo sie jetzt ist? Wahrscheinlich ist alles rechtlich geregelt, aber es ist nicht praktikabel. Das ist, glaube ich, das Problem, vor dem wir stehen. Und das drückt sich darin aus, das war, glaube ich, die zweite Säule, die Dobrindt verkündet hat, das Drohnenabwehrzentrum, das wir haben. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck dafür, dass wir getrennte Zuständigkeiten haben und wir uns alle zusammenrufen müssen und dann mal feststellen müssen, wer müsste jetzt, also wer ist zuständig? Und zweitens, wer kann eigentlich die Drohnen abschießen? Und das ist ein Zustand, wo man sagen muss, sorry, das ist kein grauer Bereich, das ist eine graue Landschaft, in der sich jeder Drohnenpilot, egal ob russisch oder anders, total wohlfühlt, weil es wird dann nie zu einem Abfangpunkt kommen, weil immer irgendjemand als Bedenkenträger in dieser Gruppe sagt, ah, ich weiß nicht, ob wir das gerade machen können oder so. Also das ist wirklich keine Lösung, um mit dieser Bedrohung, ja gar nicht physisch, sondern der Bedrohung für den Staat mit der Darstellung seiner Schwäche umzugehen. Im Grunde genommen demonstrieren wir die und reproduzieren die sogar gerade nochmal.
Ja. Also die Bundesregierung geht jetzt ja auch nochmal das Luftsicherheitsgesetz an, in dem Versuch, es etwas klarer zu machen, also auch was die Hilfe der Bundeswehr und die Fähigkeiten der Bundeswehr angeht, beim Bekämpfen von Drohnen im deutschen Luftraum. Dieses Thema treibt auch unsere Hörerinnen und Hörer um. Wir haben viele Mails bekommen, unter anderem von Robert Günther Lang. Und er hat einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, und zwar mit der Überschrift "Bedingt abwehrbereit". Und in diesem Artikel geht es darum, dass die deutsche Industrie die für eine wirkliche Drohnenabwehr in Deutschland und in Europa notwendigen Drohnen entweder gar nicht oder nicht in ausreichender Stückzahl zu wirtschaftlich vertretbaren Preisen herstellen kann. Wie zutreffend findest du diese Aussage?
Ja, da stecken ja zwei Dinge drin. Ich fange mal mit dem Hinteren an, nämlich wirtschaftlich zumutbar oder so in die Richtung. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gehört, das ist viel zu teuer, mit einer Millionenrakete ein paar tausend Euro Ding runterzuholen. Das ist die falsche Rechnung, zumindest kurzfristig. Es geht ja darum, was ist das schützenswerte Gut und wie viel bin ich hier bereit, dafür zu investieren. Natürlich gibt es eine sogenannte Ökonomie des Krieges, das heißt, auf die lange Sicht spielt der Kostenfaktor eine Rolle. Aber in Einzelsituationen spielt es das eben nicht. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist der.
Also zum Beispiel, ne, so eine Drohne möglicherweise mit Sprengstoff geht auf einen Kindergarten runter. Da möchtest du alles Mögliche einsetzen, was du hast,
damit das nicht passiert. Habe ich aus Kostengründen machen können, wäre eine Erklärung, die im Grunde genommen bedeutet, dass du dann deinen Hut auch nehmen kannst. Ne? Der andere Teil ist der technischen Lösung. Drohnen fangen Drohnen ab, ist ein Prozentsatz der. Ich will nicht sagen, gering ist schwer zu sagen. Man hat ja als Vergleichspunkt zurzeit nur die Ukraine, das ist ein anderes Szenario. Was ich damit aber sagen will, ist, Drohnen fangen nicht Drohnen ab, sondern wir haben immer die Frage, mit welcher Drohne haben wir es zu tun, wie schwer ist die, wie hoch fliegt die, wie schnell fliegt die. Und danach bemisst sich das Mittel, mit dem ich eigentlich diesen Flugkörper bekämpfen kann. Das ist erstmal nichts anderes als ein Flugkörper. Und dann gibt es die Möglichkeit der elektronischen Gegenmaßnahme. Also ich schicke Elektrowellen hoch und versuche, den zu stören. Es gibt die Möglichkeit, das per Rakete zu machen. Es gibt eine Möglichkeit, das per Kanone zu machen. Also ne, Maschinengewehr, ein größeres Maschinengewehr. Wir erinnern uns an die Flugabwehrkanonen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Drohnen zu schicken. Am Ende ist es, wie so oft, ein Mix. Also diese Idee Drohne gegen Drohne ist in den seltensten Fällen das, was nach Status quo tatsächlich die Abfangfähigkeit bedeutet. Ändert nichts daran, da hat der Hörer und Leser natürlich recht, dass auch in den anderen Bereichen wir tatsächlich nicht abwehrbereit sind. Da stehen wir zurzeit nicht blank da, aber halb blank da. Wir haben nicht genug, um die Bundesrepublik flächendeckend zum jetzigen Zeitpunkt zu schützen.
Eine andere Frage kommt aus einer etwas anderen Ecke von unserer Hörerin Barbara Hendrich aus Rostock. Und zwar guckt sie auf die Drohnen, die Mitte September über dem polnischen Luftraum zum Teil ja abgeschossen wurden und runtergekommen sind. Und sie schreibt, es gibt die These, dass die Ukraine diese Drohnen absichtlich in Richtung Polen abgelenkt hat, zum Beispiel um Europa mehr auf die Gefahr durch Russland zu sensibilisieren, damit mehr für die europäische Verteidigung getan wird. Also Ukrainer fälschen Drohnen ab auf das polnische Gebiet, in den polnischen Luftraum, damit wir Europäer sagen, alles klar, wir müssen der Ukraine mehr helfen.
Ja, also ich glaube, das ist mittlerweile durch all das, was an Flugdaten bekannt ist, klar zu sehen, dass es das nicht ist, das eine. Zweitens, die Russen haben das auch nie bestritten. Und drittens sehen wir, dass eines der Narrative ist, dass aus den Trollfabriken Russlands genau in dem Augenblick produziert wird, wenn solche Vorfälle da sind. Da wird nicht eine Erklärung, sondern ganz viele produziert. Und das ist schon ein Teil des Tricks im Grunde genommen. Jeder kann sich das rauspicken, was er möchte. Und wir reproduzieren die Vielfalt von Wahrheiten, wo wir eigentlich darauf trainiert sind zu sagen, es gibt aber nur eine Wahrheit. Und dann verunsichern wir und dachten, oh, was stimmt denn jetzt eigentlich? Und man verschleiert damit alle grundlegenden Sachen, wo man sagen muss, naja, sorry, ich meine, hier ist der Luftraum eines NATO-Landes sozusagen nicht nur bedroht worden, sondern ist eingeflogen worden. Wir haben den MiG-Vorfall einige Tage später. Das sind ja alles keine Zufälle, dass 20 Drohnen oder über 20 Drohnen in einer Angriffswelle in den polnischen Luftraum eindringen. Das noch mit einem Unfall zu karikieren, ist schon schwierig. Kein Vorwurf an die Hörerin, an die Leserin. Ich kann das verstehen. Aber ich glaube, da muss man wirklich dann auch, wie soll man sagen, man muss nicht immer eine Smoking Gun haben und damit einen Netzbeweis haben, um zu sagen, naja, sorry, wie soll es denn jetzt anders gewesen sein?
Lass uns auf unser Thema gucken, auf Drohnen. Und zwar auf euren Artikel Stoppt den Hype um Drohnen. Ausrufezeichen ist noch hinter dieser Überschrift. Was stört dich denn an der Art und Weise, wie derzeit über Drohnen gesprochen wird?
Ja, also ich glaube, das Interessante ist, wir haben eigentlich eine neue Diskussion um Drohnen. Wir haben jetzt eben gerade über die schlechten Drohnen gesprochen. Und jetzt sprechen wir auf der anderen Seite über die guten Drohnen. Das hat es ja in Deutschland lange Zeit lang nicht gegeben. Ne? Der Diskurs ist komplett verändert.
Du meinst die schlechten Drohnen, die bei uns im Luftraum sind, die uns Sorge machen, wo wir nicht genau wissen, wo die herkommen und was die wollen, die den Flughafen in München zwei Nächte hintereinander lahmlegen.
Ja, das sind die schlechten Drohnen. Und dann gibt es die guten Drohnen, nämlich die, die offensichtlich der Ukraine helfen, in dem Krieg zu bestehen und ohne die wir nicht mehr können. So, das ist ja eigentlich das, was da jetzt hintersteckt. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ob das im Text noch drin ist, uns auch beschrieben, als das ist sozusagen nach Leopard und Taurus quasi die neue Wunderwaffe.
Ihr schreibt das neue Wunderwaffe.
Und, und ab da beginnen sich einem schon die Haare zu raufen und sagen, naja, wir wissen ja eigentlich, dass es diese Wunderwaffen nicht gibt. Es gibt nicht das eine Ding, das irgendwie alle Probleme löst. Und wir haben dann einfach versucht, im Artikel mal ein bisschen genauer hinzugucken und zu sagen, wo spielen die eine Rolle, wo helfen die und wo spielen die keine Rolle? Um das gegen den derzeitigen Diskurs zu setzen, denn ich kann das schon verstehen, der derzeitige Diskurs ist so eine Mischung zwischen denjenigen, die es glauben wollen. Also, ne, meine Mutter, viele andere Leute, die sagen, aber Mensch, da ist doch eine Lösung, die ist vielleicht auch sogar kostengünstig. Und denjenigen, die daraus auch noch einen wirtschaftlichen Vorteil ziehen, die das sozusagen als Narrativ weiterspinnen, weil sie selber Drohnen produzieren und darauf hoffen, dass hier jetzt auf einmal ein Markt entsteht. Dazu muss man im Hintergrund wissen, es gibt noch keinen großen Markt für Drohnen. Die Ukraine kauft Drohnen, aber die westlichen Streitkräfte kaufen diese Drohnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, zumindest nicht in großen Mengen. Warum? Weil die sagen, naja, aber wir kämpfen noch ganz anders als die Ukrainer. Wir wollen nicht im Schützengraben stehen und da sozusagen mit den Russen kämpfen. Daher kommt ja dieser Begriff auch der Killzone. Ne? Erst im Schützengraben können die ganz kleinen Drohnen ihre Wirkung entfalten. Und die NATO-Strategie ist zu sagen, nee, wir versuchen den Gegner eigentlich hunderte Kilometer, bevor wir eigentlich in eine direkte Konfrontation der Infanterien kommen, zu bekämpfen, damit wir eigentlich gar nicht in diese Situation kommen, dass wir sozusagen Soldat gegen Soldat kämpfen müssen.
Und wenn man darauf guckt, also auch auf dieses Wort Wunderwaffe und wenn man sich überlegt, halt Leopard 2 oder Taurus, dann ist natürlich bei der Drohne einfach ein Begriff mit sehr, sehr vielen Facetten. Also ihr habt ja auch kritisiert im Text die weitgehend undifferenzierte Darstellung von Drohnen. Also einmal FPV, First-Person-View-Drohnen im direkten Nahkampf letztendlich in der Ukraine zwischen russischen und ukrainischen Soldaten. Aber dann sagt er ja, es gibt auch noch ganz viele andere Drohnen.
Genau, ich meine, wir kennen ja, ne, vielleicht als Deutsche noch die Heron, die ist so groß wie ein Flugzeug. Das ist ein Riesenteil.
Drohnen, die die Bundeswehr jetzt angeschafft hat nach mehr als 10 Jahre langer Diskussion.
Genau. Ne, das ist das.
Keine
dann
bewaffneten
haben wir die First-Person-Views. Der Unterschied ist, und das fand ich frappierend, jetzt zitiere ich einen Kollegen von mir, der wirklich wunderbarerweise sagte, naja, diese First-Person-View-Drohnen, die kreieren halt ihre eigene Propaganda. Das heißt, das, was sich in unserer Netzhaut eingebrannt hat, ist das, was wir aus Social Media sehen. Da sehen wir die Drohnen in Aktion. Das heißt, wir sind ja irgendwie live dabei. Wir erleben den Erfolg, der auch Tod für andere bedeutet, aber wir erleben den Erfolg. Warum sollte das jetzt falsch sein, dass wir als sozusagen als Deutschland diese Drohnen uns auch beschaffen? Da sind wir doch sicher. Und das ist halt der Punkt, wo wir sagen, naja, auf der einen Seite verzerrt das das Bild, weil so erfolgreich sind diese Drohnen nicht. Wir sehen ja auf Social Media nur die erfolgreichen Angriffe, aber nur 20-40% sind erfolgreich. Und es gibt ganz viele andere Drohnen, die noch da sind, die übrigens hilfreich sind. Also wir haben Drohnen in der Funktion der Aufklärung. Die helfen zu gucken, wo ist denn irgendwas, was ich bekämpfen möchte. Und wir haben Drohnen, die sind so eine Art Relaisstation. Alles das sind in unterschiedlichen Größen, Flughöhen, was immer man sich vorstellen kann unter dem Begriff der Drohne, ist eine ständig wachsende und sehr heterogene Familie von kleinsten bis größten Flugkörpern eigentlich unterwegs, plus auf dem Boden und unter Wasser und auf dem Wasser kommt auch alles noch mit dazu. Und das muss man, glaube ich, sehr differenziert eigentlich sehen. Und dann sieht man schon, es ist am Ende immer eine Verbindung dieser einzelnen Waffensysteme mit den klassischen Waffensystemen zusammen. Zum Beispiel Drohne als Unterstützung der Artillerie. Ne, also klassisches System. Aber die
so hat es ja fast auch angefangen
in der Ukraine,
ne, weil die ja Munitionarmut hatten, nicht genug Munition von uns aus dem Westen bekommen haben. Und dann haben sie ja Drohnen statt Munition eingesetzt.
Ja, eigentlich sogar noch viel früher. Die Drohne gehörte eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, früher zur Artillerie, weil sie Teil der Artillerieaufklärung war. Das heißt, ich hatte Drohne hochgeschickt in den 1970er Jahren, ne, die Älteren kennen das noch, eher so eine Art Rakete. Und mit der konnte ich sehen, was ist denn da auf dem Schlachtfeld eigentlich los, und ich konnte meine Artillerie danach ausrüsten. Genau. Die zweite Geschichte ist das, was du gerade gesagt hast, das fand ich auch sehr frappierend. Ich weiß nicht, ich habe damals noch mit dem zuständigen ukrainischen Minister gesprochen, der sagte, wir kriegen einfach zu wenig Artilleriemunition von euch. Wir müssen eine Alternative schaffen. Und dann nehme ich jetzt dann einfach Drohnen. Und ich habe damals mir die Kinnlade runtergefallen, als er das sagte. Er sagt, ja, ist eine schlechte Lösung, weil viel weniger Sprengkraft, viel langsamer unterwegs als eine Artilleriegranate. Aber wir haben sie halt von euch nicht. Also müssen wir das einfach machen. Und so hat das angefangen. Und so hat auch der Rüstungswettlauf zwischen Russland und der Ukraine angefangen. Und auch das gehört mit dazu. Die Russen sind ja nicht schlecht in diesem Bereich. Ne? Wenn man den Russen ein einfaches Problem gibt, dann lösen sie das. Und die sind zurzeit Meister da drinnen, ukrainische Drohnen abzufangen. Oder aber, hört, hört, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir bekämpfen nicht mehr die Drohne, sondern wir bekämpfen den Drohnenoperateur. Weil wenn ich den habe, dann werden die nächsten 30 Drohnen von dem nicht mehr gestartet. Das ist eigentlich die clevere Geschichte. Wenn ich das jetzt übertrage aufs Inland, heißt das, ja, vielleicht müssen wir nicht auf Drohnen schießen, sondern wir müssen die Leute suchen, die die Drohnen eigentlich betreiben. Das ist eigentlich eine viel wichtigere und auch nachhaltigere Art von Bekämpfung.
Ist ja bisher beides noch nicht so häufig gelungen, entweder die Drohne zu cachen oder halt derjenige, der die Drohne steuert. Ihr habt auch gesagt in eurem Artikel, mit dem Blick auf Drohnen in der Ukraine, die Ukraine kommt mit den Drohnen dem Sieg und dann in Klammern leider nicht näher. Jetzt kann man das so sehen, man kann aber natürlich auch sagen, dass die Ukraine überhaupt noch dort ist und kämpfen kann, hat auch mit den Drohnen zu tun. Also absolut. Sie verhelfen ihnen nicht zum Sieg, aber jetzt auch noch nicht zur Niederlage.
Sie verhindern die Niederlage, das ist richtig. Und das kann man, ich stelle mir es immer als so eine Art Lehmschicht vor. Du hast sozusagen das taktische Gefechtsfeld, wo sozusagen Mann gegen Mann, Drohne gegen Drohne und so weiter und so fort. Aber die Ansammlung von taktischen Gefechtsfeldern, da verändert sich einfach noch nichts. Also die Art und Weise, wie gekämpft wird, verändert nicht, dass ich bestimmen kann, wo jetzt eine Schlacht stattfindet, wo eine größere Schlacht stattfindet, sondern wir hängen hier im Schützengraben fest und nichts bewegt sich mehr. Wir haben deswegen die Möglichkeit, in klassischer Art und Weise einen neuen militärischen Schwerpunkt zu setzen, der den Gegner zwingt, sich anders zu verhalten, und ich damit wieder Bewegung in das ganze Gefechtsfeld reinkriege. Das schaffen die Drohnen eben noch nicht. Das kann sein, dass das vielleicht in Zukunft irgendwann mal kommt, aber weil es das eben nicht möglich ist, kauft die Ukraine oder baut sogar selber mittlerweile halt eigene Raketen. Das heißt, die gehen zurück in die alte Technologie, die weiter eine neue Technologie ist. Also langreichweitige Raketen, um tatsächlich Ziele zu erreichen mit größerer Sprengkraft, höherer Geschwindigkeit, die sie mit Drohnen zurzeit so noch nicht erreichen können.
Was sollte denn jetzt die NATO aus all dem für sich lernen, was sie in der Ukraine sieht? Also welche Lehren aus dem Drohnenkrieg in der Ukraine?
Ja, wir wollen mit dem Artikel nicht dazu verleiten zu sagen, Drohnen sind schlecht oder sowas, ne? Oder brauchen wir nicht oder so, sondern es ist am Ende der Mix. Und die Frage ist, wie passen Drohnen in den Mix der NATO-Streitkräfte eigentlich rein? Was brauche ich davon? Wo machen die wirklich Sinn? Kann man gleich auch drauf eingehen, da gibt es ein paar Beispiele, wo das heute schon Sinn macht. Und wo muss man eigentlich die Lehren aus der Ukraine, ich sag mal, ablehnen oder sagen, na, das passt halt nicht zu uns, weil das sind nicht wir. Ansonsten machen wir das, was man klassischerweise Mirror Imaging nennt. Das heißt, man nimmt sein Spiegelbild und überträgt es auf die Situation, in der man jetzt gerade ist, und denkt, das würde dann helfen. Das tut's aber nicht. Und ich glaube, der wichtige Punkt hier ist, systematisch Drohnen und autonome Technologien in den NATO-Kontext zu integrieren. Das findet so an den Rändern der NATO-Verteidigungsplanung schon statt. Aber ich glaube, das operative Ziel ist zu sagen, wie bringen wir neue Technologien und NATO-Planung sehr schnell eigentlich zueinander, sodass wir die Potenziale wirklich ausreizen können. Und dabei geht es, glaube ich, nicht um die einzelne Technologie, sondern es geht darum, innovationsfähig und agil zu sein. Was heißt das? Das heißt, dass ich mental vor allen Dingen in der Lage bin, schnell mich an der Situation anzupassen. Und das überträgt sich im besten Fall auch natürlich irgendwann auf mein Beschaffungssystem, das sagt, okay, jetzt komme ich hier mit dem Zyklus der Innovation gar nicht mehr mit. Also wir können sehr viel, glaube ich, auf einer zweiten und dritten Ebene davon lernen. Das heißt aber nicht, dass ich auf der ersten Ebene, also die First-Person-View-Drohnen, das sind, was unsere Soldatinnen und Soldaten am besten schützen wird in der Zukunft.
weil da ja die NATO-Doktrin ist, du begibst dich im besten Falle als NATO-Soldat in keinen Nahkampf, sondern du hältst dir deinen Feind möglichst weit weg. Also genau, deswegen willst genau. du gar nicht in diese Situation kommen, in einem Nahkampf zu sein genau. mit deinem Gegner.
Kann ja immer noch so sein, aber wegen des Drohnen-Hypes, also wegen der übertriebenen Bevorzugung von Drohnen, dann jetzt viele andere Dinge hinten runterfallen zu lassen, das wäre das Schlimmste, was man machen kann. Es wird eine lange Phase geben, in der alles das, was an Drohnen jetzt da ist, von der kleinen Kampfdrohne bis hin zur großen Aufklärungsdrohne, wo die eine Kampfwertsteigerung, schreckliches, aber auch schönes deutsches Wort, der klassischen Systeme bedeuten. Also Flugzeuge, Kampfpanzer, Artillerie, was auch immer du hast, die werden verstärkt durch die Drohnenfunktionen. Aber die Drohnen werden die nicht ersetzen. Das heißt, der ganze Hype auch um eine Revolution in der Kriegsführung, der ist einfach total übertrieben. Diese Revolutionen, die gibt es nur ganz, ganz selten. Und meistens sind sie auch zeitverzögert. Also das heißt, du entwickelst etwas und dann dauert es ganz lange, bis das wirklich einen militärisch großen Nutzen nach sich bringt. Bestes Beispiel Kampfpanzer. Also im Ersten Weltkrieg schon da gewesen, aber als Technologie erst richtig verwendbar und einsetzbar im Zweiten Weltkrieg. Warum? Weil man nicht die Technik weiterentwickelt hat oder nicht nur, sondern auch die Art und Weise des Einsatzkonzeptes. Und da bist du wieder. Die Menschen, die Soldatinnen und Soldaten müssen damit was anfangen können. Es muss sozusagen einen Kontext geben. Ich muss verstehen, wie ich daraus das Beste eigentlich machen kann. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht.
Du hattest gerade gesagt, Drohnen können sinnvoll für die NATO sein. Und darüber würden wir auch noch sprechen. An welchen Stellen denn sinnvoll? Quasi um andere Kampfgeräte zu verstärken, zu verbessern?
Genau. Das
immer
ist,
im Verbund?
Ja, ich glaube, zu einem gewissen Teil können wir das heute schon sagen. Da können sie als Aufklärer aber sicherlich auch in begrenztem Maße für die Infanterie sinnvoll sein. Klar, es geht nur darum, sozusagen die Balance hier einfach nicht zu verlieren. Und das andere ist, glaube ich, ein Teil, wo NATO als klassische Militärplaner, glaube ich, sehr viel neugieriger sein sollte und mit den Leuten, die die innovativen Technologien herstellen, sich viel intensiver treffen sollte und sagen soll, hey, was können wir denn von euch lernen? Wie können wir sowohl Hardware-Technologie als auch die Art und Weise des Denkens schneller und besser in unsere Verteidigungsplanung integrieren? Und das bedeutet dann letztendlich eben nicht nur auf den Panzer zu gucken, sondern auch auf die Industrie, die dahinter den Panzer nicht nur wartet, sondern auch das nächste Update schreibt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also da komme ich dann jetzt fast schon in Schwärmen, wenn du mit den Leuten sprichst, die heute Drohnen herstellen. Das sind ja unheimlich clevere und hochmotivierte Leute. Die haben einen Innovationsgeist und auch eine Risikobereitschaft, weil sie ja teilweise sich als Risikokapital aufnehmen und man sagen muss, wow, das tut uns eigentlich total gut und das tut auch der etwas eingestaubten Rüstungslandschaft in Deutschland gut, dass solche Leute reinkommen und einfach mal ein bisschen Dynamik reinbringen.
Wir haben vor 2 Wochen mit jemand von Quantum Systems mal gesprochen.
Ja, die gehören mit dazu. Es gibt noch ein paar andere echt gute Hersteller, ne, wo man sagen muss, wow, das ist echt
cool. Drohnen-Startups in Deutschland.
Genau. Und die suchen natürlich jetzt alle nach ihrem Markt und ihrer Gelegenheit. Und wir brauchen diese Agilität vor allen Dingen. Wir brauchen nicht jedes einzelne Startup. Es gehört auch zur Innovation mit dazu, dass diese Startups irgendwann sterben. Ja, das ist Teil des Plans. Das ist kein Fail, sondern das ist Teil des Plans von Innovation.
Und du hattest ja auch gesagt, dass die vor allen Dingen ihren Absatzmarkt in der Ukraine haben und gar nicht so sehr hier in Deutschland.
Genau.
Weil, glaube ich, einige deutsche Drohnenhersteller und Startups auch für die Bundeswehr schon liefern.
Genau. Jetzt sozusagen in dieser Frühphase, wo die Bundeswehr anfängt auszuprobieren, da sieht man auch schon eine erste Innovation. Die Bundeswehr sagt jetzt, okay, wir experimentieren jetzt erstmal, bevor wir ein 120-seitiges Konzept geschrieben haben. Finde ich total gut. Ja, und wenn man das mitgehen kann, dann kann hier wirklich was auch an Innovationsfähigkeit entstehen und auch an Auflösung der Grenzen zwischen Bundeswehr und Industrie. Es ist ja über Jahrzehnte so ein geprägtes Muster gewesen, dass die Bundeswehr und die Industrie bloß nicht zu nah zusammenkommen. Da könnte ja gemauschelt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, in der jetzigen Phase, wo wir sind, brauchen wir eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den sehr innovativen Köpfen, die die Startup-Szene zu bieten hat, und der Bundeswehr auf der anderen Seite im Grunde genommen. Das Einzige, wo man sagen muss, sorry, ihr könnt darüber hinaus nicht vergessen, dass die Bundeswehr in weiten Teilen total langweiliges Material kaufen wird. Wir werden weiterhin Tankfahrzeuge kaufen, Stromgeneratoren kaufen, Küchen kaufen. Alles das wird weiterhin gekauft werden. Die Drohne alleine regelt es nicht.
Ich fand es auch interessant, was in diesem Zusammenhang der Generalinspekteur gesagt hat, Carsten Breuer. Er hat gesagt, es wäre ein Fehler, andere Bedrohungen aus dem Blick zu verlieren. Also er sagt, wir dürfen jetzt nicht sagen, wir schauen nur auf Drohnen und so zentral die Entwicklung von Drohnen für die Verteidigungsfähigkeit sei, so hätten doch nach wie vor Marschflugkörper, Raketen, Luftfahrzeuge auch ein großes Bedrohungspotenzial.
Genau. Und letztendlich referiert er aus einer anderen Perspektive. Carsten Breuer hat ja vor einigen Wochen oder Monaten ein Papier vorgestellt, in dem er die Prioritäten bei der Beschaffung besprochen hat. Und wir sprechen ja immer über Rüstung. Und da sind sozusagen auch die klar deklarierten Märkte. Und die erste Priorität ist defensive Lenkflugkörper. Die zweite Priorität ist offensive Lenkflugkörper. Und die dritte Priorität ist Munition. So. Also das ist sozusagen, sind die No-Brainer. Und dann irgendwo da drinnen spielen dann auch Drohnen dann nachher irgendwo eine Rolle. Aber darum geht es ihm natürlich, dass jetzt über diesen Hype die wichtigen Anschaffungen, die uns Reichweite und Schlagfähigkeit in der Tiefe bringen und damit uns eben ersparen, dass wir in den Schützengraben gehen müssen, dass wir die jetzt nicht darüber verlieren und alle sagen, ah, kauf doch die Drohnen, die sind doch auch so billig. In Klammern, die sind auch gar nicht so billig. Wenn du eine klassische Drohne nimmst, so wie wir jetzt auch in der Ukraine sehen, so eine Aufklärungsdrohne, die so ein bisschen größer ist, das auch das Quantum herstellt, dann gehören 4 Leute zu dem Team, die betreiben müssen. Und das ist so eine klassische Erkenntnis. Drohnen, auch wenn wir jetzt die Generation zurückgehen mit Reaper und so, die sind nicht billig. Du brauchst ein enormes Team drumherum, das die bereitstellt, wartet. Du brauchst eine Infrastruktur. Also man macht sich das sehr einfach im Bild, dass man ja die Drohne, die man eigentlich auch beim Mediamarkt kauft, das wäre ja genau die, die man da auch einsetzen kann. Nee, das ist halt nicht so. Im militärischen Bereich geht dann doch viel über Härtung. Also entweder du machst Masse oder du machst Klasse. Aber auch die, was sehen wir bei den Ukrainern und Russen, die härten natürlich ihren Kram auch mittlerweile.
Und Reaper, das waren die amerikanischen Drohnen, mit denen ISIS-Kämpfer oder afghanische Taliban ins Visier genommen wurden und zum Teil halt dann auch getötet wurden. Also wenn wir dann jetzt auf die Bundeswehr gucken, auf unser Thema Rüstung gucken und auf Drohnen gucken, dann ist die Drohne eine neue Facette.
Ja, sie ist erstmal was, wo die Bundeswehr noch feststellen muss, hoffentlich im Verbund mit den anderen westlichen Streitkräften. Was haben wir da eigentlich von? Also wo nutzen wir die eigentlich sinnvoll? Denn auch das ist wichtig, gerade wenn wir die taktischen Drohnen nehmen, also die, womit Infanterie und ne, so die Truppe, ich sag mal, arbeitet, dann muss das was sein, wo die Soldatinnen und Soldaten sagen, ich vertraue dem System, der Schutzleistung oder auch der Kampfleistung, die da drin steckt. Sonst nehmen die nicht an, dann kämpfen die damit nicht. Und darum geht es. Es geht darum, man nennt das so schön Doktrin, also die Art und Weise, wie nutzt eigentlich Truppe das Material und wie kann es das am besten nutzen, das sozusagen eigentlich erstmal zu entwickeln. Und da sind wir gerade dabei. Es gibt auch die anderen Drohnen, die dann eher sozusagen auf der Ebene der Kommandoposten sind, wo dann Aufklärung mit betrieben wird. Ne, das sind dann die etwas größeren. Die wird man sicherlich jetzt schon brauchen. Aber auch da ist dann eben die Frage, wie gut sind die gegen Flugabwehr geschützt? Also das Thema haben wir auch schon relativ lange. Und auch da sieht man, sehr leistungsfähige Systeme bedeutet oft auch, dass sie sehr viel Strom mitführen müssen. Dann komme ich dann teilweise doch wieder um große Systeme, teilweise auch bemannte Systeme, nicht drumherum, wie, haben wir jetzt gerade gekauft, die P-8 Poseidon. Extrem leistungsfähiges Flugzeug. Aber braucht halt eine Masse an Besatzung, ist aber ein fliegender Datenstaubsauger, dessen Leistung so zum jetzigen Zeitpunkt eben durch eine Drohne noch nicht repliziert werden kann. Es bleibt dabei, der Mix macht's halt.
Vielen Dank für deine Zeit, die du dir wieder genommen hast und für den Besuch hier im Studio.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Feedback, Lob und Kritik zur Sendung wie immer per Mail an streitkräfte@ndr.de. Noch ein Tipp am Ende, wer mehr zum möglichen Friedensschluss im Nahen Osten erfahren will, im Weltspiegel-Podcast spricht Philipp Abresch mit ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv über Israels Abzug aus Gaza und mit der Politikwissenschaftlerin Bente Scheller über die Chancen für wahre Versöhnung und langfristigen Frieden. Für Streitkräfte und Strategien verabschieden sich Stefan Niemann aus Hamburg
und Anna Engelke, wie so häufig aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und hier haben wir heute noch einen spannenden Podcast aufgenommen. Meine Kolleginnen und Kollegen Kerstin Palzer und Moritz Rödle, den Berlin-Code. In dieser Woche geht es um den Koalitionsausschuss, um das Bürgergeld, um das Aus fürs Verbrenner aus und um die Veggie-Wurst. Darüber spricht Linda Zervakis mit meinen beiden Kollegen. Gerne mal reinhören und abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Dann verpasst ihr keine Ausgabe. ARD